Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, den ich vielleicht nicht begrüßt habe oder der an mir vorbeigegangen ist und ich euch nicht gesehen habe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns heute wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen dürfen und manche Stellen uns tiefer anschauen dürfen. Stellt euch einmal vor, ihr seid allein in der Wüste. Es ist heiß, es ist still. Und so ging es auch einem jungen Mann 1947, genau so war er unterwegs, nah am Toten Meer. Nur er war nicht einfach so unterwegs, sondern er hütete seine Ziegenherde. Und plötzlich hat er bemerkt, dass seine Ziege verschwunden ist. Und er hat angefangen, sie zu suchen, so zwischen den Felsen. Die Ziegen können ja gut klettern und springen, sagen wir mal so, und auf den Felsen stehen bleiben. Und plötzlich sah er irgendwo in den Felsen eine kleine dunkle Höhle. Und er denkt, vielleicht ist sie da. Also nimmt er einen Stein und wirft und hofft, dass die Ziege sich erschreckt und irgendwie bölkt. Und so kommt er rein und holt sie raus. Aber er hört, dass sein Ton kaputt geht. Also quasi wie so ein Tongefäß, zerschlägt einfach. Was würdet ihr tun? Würdet ihr reinklettern oder weglaufen? Wisst ihr, junge Männer sind sehr neugierig, besonders wenn es um eine verlorene Ziege geht. Also klettert er natürlich rein und denkt, was ist da los? Und möchte nachsehen. Und dort findet er Tonkrüge, ungefähr 60 Zentimeter hoch, also so ungefähr. Und in diesen Tonkrügen findet man Rollen in Leinen gewickelt, so Lederrollen. Und die Ziege, weiß ich gar nicht, ob er die gefunden hat, aber darum ging es auch später gar nicht. Aber es ist die größte Entdeckung in der christlichen Geschichte, kann man sagen, in der letzten Zeit. Das waren die Rollen von Qumran. Und in den folgenden Jahren findet man in diesen Höhlen über 9000 Manuskripte und viele davon mehr als 2000 Jahre alt. Also so alt. Und die sind super aufbewahrt. Die waren in einem relativ guten Zustand. Und das entspricht auch Jeremia 32, wo gesagt wird, dass man Schriftstücke in Tongefäßen aufbewahren sollte. Und so wurde es auch in dieser Zeit gemacht. Und dann stößt man, als man diese Funde durchguckt, also diese Rollen durchguckt, dann stößt man auf einen wirklich unglaublichen Fund. Man stößt auf die Prophetenrolle Jesaja. Und diese Jesaja-Rolle war in einem wunderbaren Zustand. Die ist 7 Meter lang und sie ist immer noch erhalten und geschrieben vor ungefähr 200 Jahren vor Christus. Also sehr, sehr alt. Und jetzt wird das wirklich spannend. Man macht sie auf und denkt, ist sie denn übereinstimmbar mit dem Jesaja, was wir haben, mit dem, was wir heute in der Hand halten dürfen, heute und 2200 Jahre. Kann das Gleiche sein? Das kann nicht sein. Es wurden doch so viele Dinge abgeschrieben. Und man macht auf und merkt, dass es genau das Gleiche ist. Die gleiche Botschaft, die gleiche Schrift. Und man merkt, wie genau Gott auf das alles aufpasst. Was steht dort in diesem Text? Wir sind heute im Jesaja 53. Es ist ein unglaublicher Kapitel. Es ist spannend. Es ist so detailliert erhalten, was dort steht. Ich möchte euch Jesaja 53 vorlesen. Wir werden das nicht achten zeigen, deswegen dürft ihr eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr wollt. Und wem es möglich ist, möchte ich bitten, dass wir dazu aufstehen. Jesaja Kapitel 53, dort schreibt Jesaja: Aber wer hat geglaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wert geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden geschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wir Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Als er gestraft und gemartet wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, der zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen. Und sein Geschlecht, wer will es beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, weil er wegen der Schuld meines Volkes geschlagen war. Und man gab ihm bei Gottlosen ein Grab, und bei einem Reichen war er, als er gestorben war, obwohl er niemandem Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele Gerechte machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm einen großen Anteil geben, und er soll mit Stärke und Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben, den Übeltätern gleichgeachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter betete. Setzen wir uns. Ein Text, der viele Jahrhunderte vor der Geburt Jesus geschrieben wurde und doch so detailliert, so genau einen Mann beschreibt, der verachtet wird, von Menschen verlassen wird, unsere Krankheit trägt und unsere Schuld trägt und leidet. Und genau diesen Text wollen wir heute ein bisschen näher betrachten. Hier wird uns dieser Mann beschrieben und dieser Mann ist Jesus, der Messias. Dieser Kapitel beschreibt erstaunlich und wirklich sehr, sehr konkret Jesus Christus, der als Retter kommt. Auf eine Weise, auf eine bestimmte Weise sein Volk rettet, Menschen begegnet und Heil anbietet. Der Text ist sogar so aufgestellt, dass er uns ganz genau zeigt, wie, ja, man kann sagen, 700 Jahre später Jesus von den Juden abgestoßen wird, wie sie auf ihn reagieren. Jesaja wurde 700 Jahre vor Christus geschrieben, so circa, und doch so detailliert und so genau zeichnet er, wie Jesus leiden wird, dass er ans Kreuz genagelt wird. Wisst ihr, interessant ist das, dass die Kreuzigung wirklich öffentlich als Hinrichtung so gerade so 600 vor Christus anfing. 700 vor Christus, keiner wusste was von. Und Jesaja schreibt schon davon. Wie genau geht er rein und ja, zeigt uns diese Stelle und diesen Tag. Es ist kein vager religiöser Text. Das ist wirklich eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung, wie der Messias leidet. Und ich fand so drei Zitate sehr interessant. Der große Prediger Spurgeon sagte über das Kapitel 53, er sagte, ich würde lieber auf Jesaja 53 allein stehen, als auf allen menschlichen Argumenten über das Evangelium. So stark sah er das Evangelium in diesem Kapitel. John Owen, ein Theologe, sagte, es ist unmöglich, dass irgendein Mensch diese Worte hätte schreiben können, ohne dass sie Gottes Geist offenbart hätte. Und Aidan Wilson Tozer, ein Pastor und Autor, schreibt, dieser Kapitel, also Kapitel 53, ist nicht nur eine Prophezeiung, es ist eine Einladung, das Herz Gottes zu verstehen, dass das Opfer seines Sohnes vorausgesehen hat. Also so tief und so genau haben es viele Theologen und so mit so viel Wertschätzung diesen Kapitel wahrgenommen. Und genau das wollen wir so Schritt für Schritt, nicht alle Verse sehr detailliert, aber Schritt für Schritt beachten. Hingehen und schauen, was sagt Gott über den Messias hier. Denn Jesus sagt selber, und das ist interessant, er sagt in Johannes 5,39, ihr erforscht die Schriften, also Jesus sagte das den Menschen, die damals lebten, das Alte Testament hatten, er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Schrift bezeugt von Jesus schon im Alten Testament. Also Jesus kommt nicht im Neuen Testament und es ist für die Juden eine Überraschung. Oh, wer ist das? Und wir haben noch nie von ihm gehört. Jeder Jude wusste, wie der Messias sein wird, denn das Alte Testament bezeugt das. Das müssen wir verstehen, wenn wir diesen Text lesen. Dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, warum die Menschen damals Jesus nicht angenommen haben. Was war in ihnen? Sie kannten doch alles. Paulus schreibt auch an Timotheus in 2. Timotheus 3,15 und sagt, und weil du von Kindheit an die Heilige Schrift, also die Heilige Schrift kennst, die dich weise machen können zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ist interessant, oder? Welche Schriften kannte denn Timotheus von Kind auf? Das Neue Testament war noch nicht da. Er kannte das Alte Testament. Und Paulus sagt, das Alte Testament, was zur Rettung diente und was über Jesus Christus berichtet. Jesaja 53 beschreibt das Leiden von Jesus unschuldig und stellvertretend als Opfer für dich und mich. Präzise und unmissverständlich. 700 Jahre, bevor Jesus kam, so detailliert, so genau, sehr viele Menschen sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht so perfekt gewesen sein. Das muss geschrieben werden, also das muss geschrieben sein, nachdem Jesus da war. Aber wir haben zum Beispiel eine Rolle, die 200 Jahre vor Christus abgeschrieben wurde. Und wir merken, ja, die Prophetie Gottes stimmt wirklich sehr, sehr genau. Wenn wir diese Verse lesen, fällt uns zunächst ja die Ablehnung Christus durch Israel auf. Israel lehnen Jesus ab. Und das beginnt mit der Frage im direkt ersten Vers, wer hat unser Verkündung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das ist eine rhetorische Frage. Er sagt, wem? Und man muss sagen, wahrscheinlich den wenigsten, fast keinem. Jesaja spricht hier und das Volk reagiert, dass sie ja die Botschaft von Jesus nicht annahmen. Jesus selbst widmete sich während der ganzen Zeit, wo er gesprochen hat, er widmete sich sehr, sehr stark den Juden. 3,5 Jahre sprach er zu seinem Volk, stellte sich als der Messias vor und sie nahmen ihn nicht auf. Warum gerade Israel? Weil sie die Verheißung kannten. Nochmal, sie haben das Alte Testament gehabt. Sie kannten die Verheißung von ihrem Messias, die Prophezeiungen. Sie hörten ganz genau zu und wussten, dass es Jesus sein muss, dass es der Messias sein muss. Und das muss man festhalten. Sie haben ihn nicht angenommen, erstmal nicht, weil sie ihn nicht kannten, sondern weil sie einfach nicht an ihn geglaubt haben. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen. Die Juden nahmen damals Jesus erstmal nicht auf, weil sie einfach nicht an ihn geglaubt haben. Sie hatten das Alte Testament gehabt, sie wussten alles, aber sie konnten nicht glauben, dass er es ist, wegen ihres Unglaubens. Israel hatte nicht nur Jesaja 53, sie hatten noch viel, viel mehr gehabt. Also dieser Kapitel beschreibt es schon sehr stark, aber sie haben noch mehr gehabt, noch mehr Prophezeiungen gehabt. Deshalb war der Dienst Jesu Christi so klar und so deutlich an das Volk Gottes gerichtet, weil sie genau wussten, wer kommen musste. Diese Menschen kannten die Schriften, sie wussten, was der Messias tun sollte, sie sahen die Erfüllung in Jesus Christus. Und die Evangelien beschreiben es, dass er sich richtig bewiesen hat und gezeigt hat als der Messias und sehr viel getan hat und trotzdem nahmen sie Jesus nicht auf. Johannes im Johannesevangelium konzentriert sich sehr, sehr stark und berichtet uns über die Wunder Jesu. Er zeigt sehr, sehr viele Wunder, die Jesus getan hat. Am Ende seines Evangeliums schreibt er sogar, dies ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt. Liebe Geschwister, da sagt uns das Johannesevangelium, um uns zu zeigen, alles wurde hingeschrieben in diesem Evangelium, damit ihr glaubt, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist. Und trotz dieser Zeichen, trotz allem, was er gemacht hat, und Jesus hat auch messianische Wunder gemacht, die keiner tun konnte als er, die als Zeichen waren, dass er der Messias ist, und sie haben ihn nicht angenommen. Besonders die religiösen Leiter konnten ihn gut erkennen an dem, was er tat, aber sie taten es nicht. Das ist unfassbar. Sie hatten alle Hinweise vor den Augen, aber sie haben ihn nicht angenommen als Retter. Tatsächlich zitiert Johannes sogar Jesaja 53 in seinem Evangelium. Wir lesen in Kapitel 12, 37. Dort sagt er, so viele Wunder tat er vor ihnen, also Jesus vor den Juden. Und sie glaubten nicht an ihn. Damit erfüllt würde das Wort des Propheten Jesaja: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das ist der erste Vers in Kapitel 53. Das ist wortwörtlich ein Zitat. Auch das Matthäusevangelium, was direkt an die Juden geschrieben wurde, verfasst das so, dass er genau Jesus zeigt als den verheißenen und rechtmäßigen König der Juden. Er kommt. Und Matthäus beschreibt das ganz genau, dass der Thron ihm gehört. Matthäus zitiert zahlreiche Texte aus dem Alten Testament, um das zu beweisen. Also alles war auf der Hand, die Wunder waren da, die Schrift war da, man konnte alles zusammentun und sagen, ja, er ist der Messias. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Und das lässt Jesus nicht gleichgültig. Als damals das Volk Israel ihn nicht annahm, wo er alles getan hat, jeden Tag Wunder für Wunder, jeden Tag Predigten, Wunder, Heilungen, alles tat er und zeigte ihnen das, und sie nahmen ihn nicht auf. Und was denkst du, ließ es Jesus gleichgültig, dass er das alles getan hat? Nein, tat es nicht. Wir lesen in Matthäus 23, 37, dass er Jerusalem sagte, also damit sind die Juden verbunden. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammeln. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Hass wird euch wüst gelassen. Das ist ein hartes Wort. Jesus tat so viel, um einfach zu zeigen, ich bin es. Ich bin der, von dem Jesaja 53 sagt. Aber sie nahmen ihn nicht auf. Und das ließ Jesus nicht ruhig. Genau davon spricht Jesaja. Wer hat der Verkündigung geglaubt? Keiner. Wem ist der Arm des Herrn offenbar? Arm des Herrn ist so eine Formulierung, die eine bildhafte Sprache bedeutet. Arm des Herrn bedeutet meistens entweder eine schützende Hand, eine richtende Hand oder eine rettende Hand. Und in diesem Fall meint es die rettende Macht Gottes, die von dem Volk Israel nicht geglaubt wurde und nicht angenommen wurde. Und wisst ihr, der eins wohl der traurigsten Verse der Bibel meiner Meinung ist, steht in Johannes 1, Vers 11, wo gesagt wird, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam zu seinem Volk, den Juden. Er stellte sich vor mit allem, was er hatte, aber sie sahen ihn und haben ihn nicht angenommen. Auch heute streckt Jesus seine Hand aus. Auch heute streckt er die Hand aus und ruft Menschen, um zu retten, um ihnen Frieden zu geben. Nicht irgendwann, nicht irgendwie unter Vorbehalt, sondern er streckt seine Hand aus und sagt, pack sie, greif meine Hand. Die Bibel zeigt immer deutlich und deutlich, dass der Mensch ohne Jesus Christus wie ein Mensch ist, der gerade wirklich im Wasser untergeht. Erstmal kann er sich noch halten, das ist das Leben hier auf Erden, du hältst dich noch. Aber irgendwann gibt es einen Untergang und Jesus streckt die Hand aus und sagt, greif sie. Greif sie, nicht so wie die Juden damals, die ihn ablehnten, sondern nimm ihn an. Das erste ist, sie nahmen ihn nicht an, weil sie nicht geglaubt haben. Sie konnten, die haben die Schrift gehabt, aber irgendwie sie glaubten nicht an ihn. Der zweite Grund, warum die Juden nicht ihn angenommen haben, ist, er erschien irgendwie nicht beeindruckend genug. Da sagt uns der zweite Vers, er wuchs wie ein Schössling, wie ein Trieb aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und wir sahen ihn, aber er hatte kein Ansehen, das uns gefallen hätte, sagen die Juden. Ein Schössling wird hier genannt. Das ist ein unerwünschtes Trieb. Veit zeigt uns das Bild kurz. Das kennt ihr. Das ist ein Schössling. Das heißt, ihr habt wirklich so einen Baumstamm und aus dem Baumstamm kommt so ein kleiner Schössling raus. So nennt sich das Ganze. Das ist ein Schössling, der sehr viel Saft dem Baum wegnimmt, also stiehlt einfach. Und jeder Gärtner, der das sieht, der schneidet das Ding aus, weil er einfach nicht dazu gehört. So sahen die Menschen Jesus aus. Das mächtige Judentum, ja, das ist dieser Baumstamm, kann man sagen, sah hier jemand, der Anspruch auf Gottes Wahrheit erhebt. Und wollten ihn deshalb loswerden. Das ist damit gemeint. Sie sahen ihn und sagten, das passt nicht, der muss weg. Und wollten ihn nicht annehmen. Er kam wie ein schwacher Trieb aus dem dürren Land, wird gesagt. Unscheinbar, klar, nicht beeindruckend. Die Juden hatten sich den Messias anders vorgestellt. Ja, der Messias, der sollte majestätisch kommen, der sollte königlich kommen, mit einer Stimme, die sofort vielleicht Respekt irgendwie weckt, ja, Autorität zeigt. Jesus entsprach diesem Bild nicht von ihnen. Sie dachten, er kommt und wird die Römer vertreiben, er wird Wunder tun irgendwie in seinem Volk und alle werden ihn anbeten, aber irgendwie hatte das nicht geschafft und sie sahen ihn, das passte irgendwie nicht. Dieses Bild war für sie nicht das, wie sie sich den Messias vorgestellt haben. Jesus wuchs in einem sehr kleinen, unscheinbaren Teil oder Stadt auf. Er erfüllte die Erwartungen der Menschen gar nicht. Sie sahen keinen Grund, ihm nachzufolgen. Er ist nicht in großen Städten aufgewachsen, wo jeder kannte, oh, das ist jetzt eine Sippe oder eine Familie, die wirklich, ja, irgendwie voller Lehrer und Rabbiner ist und ja, natürlich müssen wir auf ihn hören. Nein, so war er nicht. Er hatte nicht edles Blut gehabt, wo man wusste, okay, das ist die Linie irgendwie bestimmter Propheten oder noch irgendwas. Nein, tat er nicht. Erinnert euch, als Philippus den Nathanael fand, dann sagte er ihm in Johannes 1,45, wir haben den gefunden, von dem Mose dem Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Er sagt schon, wir haben den Messias gefunden. Den Sohn Jesus, Josefs aus Nazareth. Nathanael erwidert und sagt, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Er konnte das nicht verbinden, dass aus Nazareth etwas kommen soll wie der Messias. Und das Wort gut meint nicht nur etwas moralisch Gutes, sondern Ehrwürdiges, Wertvolles. Er sagt, kann denn aus Nazareth etwas Wertvolles kommen? Und kann mit Jesus das nicht verbinden. Niemand konnte eine Verbindung zwischen den Messias und Nazareth machen. Jesus wuchs in einer ganz gewöhnlichen Familie auf, ein Sohn eines Handwerkers. Jeden Tag wurde gearbeitet und niemand bemerkte seine Größe. 30 Jahre wuchs er auf. Man kann sagen, wie ein ganz normaler Mensch. Die Bibel sagt, dass er nicht gesündigt hat. Aber wie ein normaler Mensch wuchs auf und keiner, 30 Jahre lang, keiner konnte denken, der ist irgendwie anders. So wie er redet, wie er aussieht, wie er so rüberkommt mit seiner Autorität. Boah, das ist ein Mann, das dem wird noch was. Das hat keiner gesagt. 30 Jahre lang. Warum nicht? Gott tat es nicht, damit Menschen seiner Größe nachlaufen, seiner Charisma oder seiner Autorität, sondern damit Menschen seiner Botschaft nachlaufen und das, was er als Zeichen tut. Als er seinen Dienst begann, staunten viele Leute. Wir lesen in Matthäus 13, 55, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, haben sich die Leute gefragt. Heißt nicht seine Mutter Maria? Und seine Brüder Jakob, Josef, Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle unter uns? So nach dem Motto, das sind doch die Nachbarn hier. Und das ist doch der kleine Junge, der da immer so rumgelaufen ist und gespielt hat auf der Straße. Das ist er doch. Und jetzt soll das der Messias sein? Das haben sie nicht verbunden. Das konnten die nicht zusammenreimen. Sie sahen nur einen normalen Menschen, nichts Majestätisches und nahmen Anstoß an ihn. Sogar seine Brüder, steht in Johannes 7, glaubten nicht an ihn. Vom Wunder seiner Geburt bis zu seinem Dienst erlebten die Menschen ihn sehr unscheinbar. Er arbeitete im Dorf, arbeitete halb seinem Vater wahrscheinlich. Für die Menschen war das unfassbar, dass Gott selbst in diesem Menschen oder durch diesen Menschen oder als Mensch besser gesagt, als Mensch gewöhnlich auf die Erde kommt. Das konnten sie nicht nachvollziehen. Für die damalige geistige Elite passte das auch irgendwie nicht. Sie suchten jemanden, der ja anders redet. Sie konnten nicht verstehen, dass er Messias ist. Die jüdischen religiösen Führer waren verwirrt. Sie haben ihn gesehen, sie haben die Wunder gesehen, aber sie haben ihn auch als Mann gesehen, als einen normalen Mann und dachten, das kann nicht sein. Erinnert euch an Nikodemus. Nikodemus kommt und sagt zu Jesus, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn was du tust, kann kein gewöhnlicher Mensch tun. Er sagt, du bist schon ungewöhnlich, aber du bist doch der Mann von dem Zimmermann. Passt nicht. Und Jesus hat sich auch nicht dieser geistlichen Elite angeschlossen. Er war nicht der Anführer der geistlichen Elite und er schloss sich auch nicht der radikalen jüdischen, dem jüdischen Widerstand, den Zeloten, die gegen die Römer waren, weil jeder Jude wusste, wenn der Messias kommt, wird er die Römer, vertreiben. Also muss er wahrscheinlich auch mit den Zeloten mitarbeiten, denn damals war das eine Gruppe, die gegen die Römer war. Aber Jesus war anders. Er predigte Demut. Er sagte viel mehr, wenn er gesprochen hat, erzählt es keinem. Nein, nicht wie manche bei YouTube und Instagram, wenn ich eine Story sende oder poste, soll die ganze Welt das sehen. Nein, Jesus sagte, erzähl es keinem. Das war anders. Man dachte, er wird anders kommen. Stattdessen rief er zu Buße, zum Gehorsam, zu Demut. Er lehrte Liebe, er wusch die Füße der Menschen. Das war anders. Sie haben sich ihn so nicht vorgestellt. Schaut, sie sagen im zweiten Vers, es war kein Ansehen an ihm, das uns zu ihm gezogen hätte. Da war nichts. Wir sahen ihn und da war nichts Beeindruckendes an ihm. Mit dieser Einstellung sind die Juden schon einmal übrigens auf die Nase gefallen, als sie damals den König Saul ausgesucht haben. Er sah gut aus, er sah groß, er war kräftig, er war eindrucksvoll. Aus diesem Mann wird noch was. Und das war ein völliger Fehlschlag. Sie haben auf das geschaut, wie er aussah. Die Frauen würden wahrscheinlich sagen, das war ein toller Typ. Der sah richtig gut aus, ein richtiger Mann. Ja, aber sie haben alle damals nur auf das geschaut, wie er aussah. Und bei David war er ähnlich so. Samuel kommt dahin und sie suchen diesen Mann aus. Ist das der? Ist das vielleicht der zweite Sohn, der auch gut aussieht? Der dritte Sohn ist? Nein, das war der kleine Daniel, der da irgendwo die Herde gehütet hat. Warum? Weil Gott das Herz anschaut. Weil Gott ins Herz schaut. Erstens haben sie wegen dem Unglauben ihn nicht angenommen. Zweitens, weil er einfach nicht so aussah, wie sie das gerne hätten. Er war nicht beeindruckend genug. Und der dritte Grund ist, warum die Juden Christus damals ablehnten, steht im dritten Vers. Schaut mal, liest euch das an. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für die Juden war es unvorstellbar, wie konnte der Messias zulassen, dass man sich über ihn lustig macht. Das kann nicht sein, haben sie gesagt. Wie konnte derjenige, der sie befreien sollte von den Römern, sich selbst nicht verteidigen? So etwas passte nicht in ihr Denken und deshalb konnten sie den Messias nicht akzeptieren. Sie sahen auf die falschen Dinge. John Scott sagte dazu, die Erniedrigung des Messias ist das Herz des Evangeliums. Gottes Weisheit wählt nicht die Macht, Pomp oder menschliche Stärke, sondern Hingabe, Demut und stellvertretendes Leiden. Jesus wurde schändlich verachtet von einem der 12, Judas verrät ihn. Die übrigen Jünger fliehen voller Angst und er wird verhaftet. Man lacht über ihn, spöttisch lachen die Soldaten über ihn, schlagen ihn, geißeln ihn. Sein Name wurde verleugnet und man suchte scheinbar endlos nach falschen Zeugen, die gegen ihn aussagen. König Herodes verspottet ihn, kleidet ihn in irgendwelche Kleider eines Königs, kann man sagen, nur um ihn zu demütigen. Die Menge, die noch wenige Tage Hosianna geschrien hat und ihn als Fürst und König angenommen hat, fordert jetzt seinen Tod. Pilatus übergibt ihn an die Soldaten und die Soldaten schlagen ihn so oft, dass seine Kinder sind hier, dass nichts Gutes an ihm einfach bleibt. Zerschlagen in Blut trägt er einen Teil seines Kreuzes, einen sehr, sehr langen Weg. Und letztendlich wird er von den Soldaten mit Nägeln an das Kreuz genagelt. Um das Kreuz versammeln sich Menschen und sie riefen weiter. Es geht ja weiter. Sie riefen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab. Spöttisch. Sogar der Verbrecher, der neben ihm gerade auch stirbt, spöttet über ihn und sieht nichts in Jesus, was gut sein würde, könnte. Die orthodoxen Juden bis heute sehen Jesus als den größten Lügner und Irrlehrer, der zu Recht das bekam, was er verdient, sagen sie. Die Juden sagen, dass nichts, was Jesus getan hat, hat sich erfüllt, was im Alten Testament war. So blind sind sie. Genau das konnten die Juden nicht akzeptieren, dass Jesus so mit sich umgehen lässt. Das kann nicht der Messias sein, sagten sie. Sie haben eine ganz andere Vorstellung gehabt. Es widerstand ihrem Denken, dass ein Führer gedemütigt, verspottet und ans Kreuz genagelt wird. Wer sollte er sein? Ein Messias, der so aussieht? Ein Retter, der leiden darf? Für sie war das undenkbar. Die Juden erinnern sich an einige Schriften aus dem Alten Testament, aber viele achten sie gar nicht und vergessen. Wenn man heute zu einem Juden kommt und ihm Jesaja 53 vorliest, dann ist das echt schwierig. Sie akzeptieren das nicht, aber plötzlich, wenn sie diesen Kapitel hören, dann kommen die ins Nachdenken. Dann sehen sie sehr, sehr viel darin, was Jesus getan hat. Aber trotzdem kommt das nicht irgendwie im Kopf zusammen. Das ist eine schreckliche Tragödie. Jesaja sagt, dass Israel seinen Messias nicht erkennen und nicht annehmen wird wegen seiner unscheinbaren Unbedeutenheit, sowie deshalb, weil er zugelassen hat, dass er gedemütigt wird. Es gab einen großen Rabbiner, der einen unbestrittenen Respekt genossen hat. Das war, der hieß Moses Maimonides und er hat geschrieben, wenn er Israel nicht überzeugt hat, die Tora einzuhalten, die Römer nicht vertrieben hat, der von den Römern gekreuzigt wurde, der ist kein Messias. Wenn er diesen Dingen nicht hinterherkam, dann ist er nicht der verheißene Gottes, sondern er ist einer, der von Gott geschickt wurde, um das Volk Israel zu versuchen. Und das ist bis heute die offizielle Stellung der Juden. Jesus ist nicht gekommen als Messias, sondern er ist gekommen als ein Falscher und um uns zu verführen. Und vielleicht sitzt du heute hier und glaubst auch nicht an Jesus oder gehst nicht mit Jesus diesen Weg. Dann möchte ich dir sagen, schau bitte auf das Kreuz. Schau auf das, was dort passiert ist. Dort ist Jesus gestorben für deine und für meine Sünden. Und das wurde 700 Jahre, bevor Jesus kam, vorausgesagt, detailliert, ganz genau, was er genau tun würde. Aber dieser Kapitel 53 zeigt nicht nur die Tragödie von Jesus, wie er am Kreuz stirbt, sondern es gibt so einen kleinen Lichtstrahl für das jüdische Volk. Denn die Juden lehnten Jesus ab. Und Trotzdem gibt es eine Hoffnung für sie. Diese Verse sprechen nicht nur von der Verwerfung Jesu Christi durch Israel, sondern auch von der Buße der Israeliten, die in der Zukunft stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber alle Verben in diesem Vers werden in der Vergangenheit gesagt. Wobei Jesaja spricht ja von dem zukünftigen Plan. Aber trotzdem steht es dort in der Vergangenheit. Also wenn ihr das liest, achtet drauf. Stellt euch vor, 700 Jahre bevor Jesus Christus kommt, schreibt Jesaja dieses Ereignis, aber irgendwie in der Vergangenheitsform. Das ist doch komisch. Eigentlich muss es doch in der Zukunftsform sein. Das wird ja später passieren. Warum ist das so? Der Schlüssel ist, Jesaja spricht in der Perspektive der Menschen, der Juden, die auf diese Ereignisse zurückblicken, als hätten sie es schon erlebt. Er lässt uns sehen, wie das Volk Israel reagiert, wenn sie abgelehnt haben. Wie sie sich verhielten und zeigt diese Geschichte da. Versucht nun den ganzen Text so zu lesen, in diesem Bewusstsein, dass er in der Perspektive der Juden schreibt, die zurückblicken auf dieses Ereignis. Und dann werdet ihr merken, plötzlich wird vieles einfach klarer sein. Das öffnet Türen für das Verständnis von diesem Kapitel. Schaut mal, er schreibt, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Also er hat nicht, sondern er hatte. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Es ist so erstaunlich, es wurde 700 Jahre davor geschrieben, vor seiner Geburt, und doch geht es so ins Detail, so ganz genau. Sie sprechen nicht nur von dem, was damals geschrieben ist, sondern von dem, was noch geschehen wird, vor dem Tag, an dem Israel umkehrt. Wer gestern war beim Joel, wir waren nicht viele bei dem Abend mit Joel, aber wir haben gesehen, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo das ganze Volk Israel zu Jesus sich bekehren wird. Das ganze Volk Israel. Und dieses Volk wird auf dieses Ereignis schauen und sagen, wir haben ihn damals gekreuzigt. Das waren wir. Wir haben es getan. Unsere Übertretungen hat er getragen. Für unsere Schuld ist er gestorben. Schaut mal, Vers 6 in Kapitel 53. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Vers 8. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Da sagt Jesaja selbst. Das ist das, was je eines Tages die Juden wirklich erkennen werden. Wir haben den Messias gekreuzigt. Das wissen die jetzt nicht oder das sagen sie jetzt nicht. Sie wollen Jesus ja nicht annehmen, aber es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo sie das erkennen werden, wo ihnen plötzlich die Augen geöffnet werden. Schaut mal, in Römer 11, 25 steht, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Darin leben sie jetzt. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Versteht ihr, was hier steht? Irgendwann wird der letzte Heide sich bekehren. Und wisst ihr was? Jedes Mal, wenn jemand sich bekehrt hat, habe ich gedacht, ist das der Augenblick? Okay, noch nicht. Dann hat sich noch jemand bekehrt und ich dachte, ist das jetzt der Augenblick? Nein, noch nicht. Aber wenn die letzte Zahl erreicht ist, dann wird die Verstockung von Israel weggenommen. Und dann geht es mit den Juden weiter. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, was wir gestern besprochen haben. Aber irgendwann ist der letzte Heide oder die letzte Person bekehrt sich und dann werden die Menschen, die Gemeinde, was Jesus die Gemeinde nimmt, zu sich genommen. Das ist das, worüber Jesaja so andeutet, also auch spricht. Am Ende des Kapitels 6 im Jesaja-Buch hören wir auch die Worte, die Gott spricht. Geh und sprich zu diesem Volk. Er sagt zu Jesaja, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Jesaja predigt und Gott sagt ihm, das will kein Prediger hören, aber er sagt, du wirst predigen, aber keiner wird sich bekehren. Sie werden sich als Volk von Gott wegtun, abwenden. Die Reaktion auf Jesaja übrigens, als er gepredigt hat, die Kirchengeschichte sagt, die Reaktion auf sein Predigen war, er wurde irgendwann in einen hohlen Baumstamm gesteckt, als Mann sozusagen, und wurde durchgesägt. Das war eine Hinrichtung. Das ist die Strafe für sein Reden gewesen, also des Volkes. So haben sie reagiert, so haben sie sein Wort angenommen oder besser gesagt nicht angenommen. Und hier zeigt sich schon die gewaltige Kraft einfach der Heiligen Schrift. Sie spricht mit erstaunlicher Klarheit über das, was kommen wird. Jesaja sagt, er wird kommen, aber die Juden nehmen ihn nicht auf. Und wahrscheinlich haben viele gedacht, ja, wie kann das sein? Wenn wir das Alte Testament kommen, wenn er kommt und sich zeigt, dann natürlich nehmen wir ihn auf. Aber Jesaja sagt, nein, das tut ihr nicht. 700 Jahre davor leidet Jesus am Kreuz. 700 Jahre davor wird von dem Kreuz gesprochen, von dem keiner was kannte. Und ebenso wird sich auch das alles erfüllen, was über dieser Zeit später kommen wird, das jüdische Volk, was über das jüdische Volk geschrieben steht. Die Bibel ist ja echt ein sehr erstaunliches Buch. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die gesagt wurden und die sich schon erfüllt haben. Und genauso detailliert das, was Jesaja schreibt, hat sich erfüllt mit Jesu Kommen und mit seinem Sterben. Was denkst du, wird sich noch das erfüllen, worüber die Bibel noch spricht? Natürlich, wenn sich das erfüllt hat, dann wird sich alles erfüllen. Es wird sich auch das erfüllen, wo gesagt wird, dass Jesus die Menschen richten wird. Dass irgendwann der letzte Augenblick kommen wird, wo Menschen sich entscheiden müssen. Hier auf der Erde entscheiden müssen. Kommen sie in den Himmel oder kommen sie in die Hölle? Und das wird alles erfüllt sein. Am Ende, bevor Jesus das tausendjährige Reich beginnt, über das wir zum Beispiel auch gestern gesprochen haben, wird der ganze Überrest der Juden sich bekehren. Das heißt nicht, dass alle sich bekehren werden. Nein, viele werden davor sterben, weil es sehr, sehr unheimliche Zeit sein wird. Aber alle, die übrig bleiben, werden sich zu Gott wenden. Sie werden durch eine schreckliche Zeit gehen. Dadurch wird ausführlich in vielen Büchern der Bibel beschrieben. In Hesekiel, Daniel, Joel, Zacharia. Und ich möchte euch das nur vorlesen, mal was Zacharia in Kapitel 12 schreibt, Verse 9. Er sagt, und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen und die gegen Jerusalem anrücken. Hier wird von einer großen Drangsalzeit gesprochen. Das ist übrigens nicht das, was heute geschieht. Das, was wir heute sehen, was mit Jerusalem, mit Israel geschieht, wie viele Feinde es gibt, das ist nur eine Vorstufe zu dem, was noch kommen wird. Und dann schreibt er, das ist wichtig, in Vers 10 und 12, aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstoßen haben. Ja, sie werden um mich klagen, wie man klagt um den erstgeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihm Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den erstgeborenen. An jedem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hidal Rimon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich. Das heißt, Zacharia spricht darüber, dass eines Tages ein übernatürliches Handeln geschehen wird, wenn diese Menschen von Jesus Christus erstaunt werden, den sie durchbohrt haben. Sie werden erkennen, dass sie das getan haben. Und sie werden erkennen, dass er ihre Strafe getragen hat, dass er ihre Sünden getragen hat, dass er nicht ans Kreuz ging, weil er ein Betrüger war und ein Lügner war, sondern er ging ans Kreuz, weil er einfach nicht zusehen konnte, wie du mit deinen Sünden lebst und in die Irre gehst. Wir lesen in Matthäus 23, Verse 38 bis 39, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Irgendwann wird ein Zeitpunkt kommen, und die Bibel sagt uns, dass es in der Drangsalzeit sein wird, dass das ganze Volk Israel sagen wird, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Irgendwann, wenn die Juden das erkennen, und Jesus sagt, erst dann werdet ihr mich wiedersehen. Erst dann werde ich kommen. Und erst dann kommt er auch, sagt uns auch die Schrift. Darum ist die Rolle Jesaja so wichtig. Erstmal, weil sie über das Heil spricht, über das, was wichtig ist, um wirklich zu erkennen, wer er ist und wie mit ihm umgegangen wurde. Die Bündnisse, einschließlich des Neuen Bundes, wurde dem Volk Israel gegeben. Das ist wichtig zu verstehen. Dem Volk Israel wurde gegeben und verheißen, dass sie das Volk Gottes sind und dass er kommen wird als Messias. Wir lesen in Jeremia 31, dort wird gesagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit euren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, da ich sei bei der Hand ergriffen, um sie aus dem Land Ägyptens herauszuführen. Denn sie haben einen Bund gebrochen, obwohl ich noch ihr eher Herr war, spricht der Herr. Der Herr bleibt seinem Volk treu. Die Heiden, er sagt, er verspricht seinem Volk, dass er kommen wird. Den Heiden, uns, hat er nichts versprochen. Wir als Heiden dürfen die Gnade nicht genießen, weil er uns das versprochen hat im Alten Testament, sondern weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist. Weil die Juden ihn damals abgelehnt haben, dürfen wir als Heiden ja an ihn glauben oder das für uns auch annehmen. In Römer 11, 25 wird gesagt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil wieder Stockung widerfahren, bis die Vollzeit der Heiden eingegangen ist. Liebe Geschwister, das ist so wichtig zu verstehen. Es wurde uns gegeben, schreibt er hier, nicht damit wir einfach uns auch für klug halten, damit wir denken, ah, das ist, Jesus nimmt uns an, weil wir etwas vorweisen können, weil wir, ja, intelligent sind, weil wir fleißig sind. Nicht. Nicht deswegen nimmt er uns auf, sondern aus Gnade nimmt er uns auf. Aber irgendwann ist diese Zeit zu Ende. Und das ist ein warnender, einfach, ja, ein warnendes Wort an uns. Irgendwann ist die Zeit zu Ende und Gott sagt so, ab jetzt beginnt eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Und das wünscht man keinem, dass man dahin kommt. Also die Bibel ist sehr erstaunlich in diesem Kapitel. Immer wieder sehen wir, sie ist nicht einfach, ja, einfach ein religiöses Buch, was uns irgendwie sagt, du sollst das und das und das tun, sondern die Bibel spricht von einem Erlöser, der auf diese Welt kommt und sein Leben hingibt. Und das in einer sehr, sehr, ja, Präzision. Der Kapitel 53 von Jesaja, er spricht über den Messias und spricht über das Volk Israel, die ihn verwerfen, nicht annehmen. Und gleichzeitig zeigt die Schrift auch, dass Israel eines Tages sich zu Gott wieder wenden wird. Und wisst ihr, wenn ich das Ganze lese, wie sie damals mit Jesus umgegangen sind, dass ich lese, sie werden irgendwann sich zu Gott beugen und zu Gott schreien, dann frage ich mich oft, wenn ich jetzt Israel sehe, dann frage ich mich oft, wie soll ich mit ihnen umgehen? Was für eine Stellung haben sie in meinem Herzen? Weil wenn ich sehe, was Israel macht, wie sie sich in den letzten Jahren ja vielleicht geben, dann muss man sagen, ja, das ist ja nicht so, dass sie immer recht haben vielleicht. Ne? Soll ich sie trotzdem lieben? Soll ich trotzdem zu ihnen halten? Wisst ihr, ich muss nicht alles gut heißen, was Israel macht. Und Gott hat es auch nicht getan. Er hat sehr oft ja, sie bestraft für das, was sie tun. Er hat sehr, sehr oft gewarnt, dass sie falsch leben. Aber ich glaube, wir als Christen sollten dem Volk Gottes, dem Israel, ja, dem Volk Gottes, mit Liebe begegnen, mit Segen begegnen. für sie beten, für ihre schwere Zeit jetzt beten. In der Bibel wird oft gesagt, und Gott sagt, dass er letztendlich die Vergeltung machen wird, dass er sich rächen wird, dass er letztendlich auf sein Volk aufpasst. Und er sagt Abraham, jeder, der das Volk verflucht, wird von Gott verflucht werden. Das ist ein sehr, sehr warnendes Wort. Es gibt sehr viele Christen, die jetzt die Juden betrachten und sagen einfach, nee, also das kann nicht sein. Also das ist ganz, ganz, das ist doch nicht das Volk Gottes. Die Bibel sagt uns das, dass sie das sind und dass wir mit Segen ihm begegnen sollen. Aber wisst ihr, ich habe eine Sache nie so richtig, früher, als ich so die Bibel ließ, ich habe zwei Dinge nicht ganz verstanden. In diesem Kapitel 53. Wir lesen, dass Gott sagt, als Jesus zur Taufe kommt, er sagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn. Ja? Und jeder weiß, wow, das ist die Liebe, die Gott gerade ausspricht. Und plötzlich in Kapitel 53, Vers 10 wird gesagt, doch Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen und ihn leiden zu lassen. Und ich habe immer gedacht, wie passt das zusammen? Wie kann das sein, dass da Gott 700 Jahre davor sagt, dass er das gerne tut, ihn zerschlägt, also Jesus, und am Anfang des Evangeliums sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Aber wenn du komplett Jesaja 53 liest, dann kommt alles wieder zusammen. Also dann verstehst du, warum das ist. Weil Gott sieht, er stirbt für den Menschen, er stirbt und gibt sich am Kreuz als ein Opfer. Und damit, Gott hat dadurch einen Zugang zu jedem Menschen. Das gefiel Gott. Gott gefiel es, dir nahe zu sein. Gott gefiel es, dir näher zu kommen, weil wir wissen, der Zorn Gottes liegt auf den Menschen. Und Gott möchte diesen Zorn wegnehmen. Aber das tut er nur, wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt. Aber es ist nur möglich geworden, weil Jesus ans Kreuz ging. Deswegen gefiel das Gott, dass er jetzt auch zu dir kommen kann und zu dir reden kann, dich und dein Leben segnen kann. Das ist das, was Gott gefiel. Nicht, dass Jesus stirbt am Kreuz, sondern was dadurch passiert, dass er Zugang zu deinem Herzen hat. Und wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, dann hat Jesus dich vor Augen gehabt. Er hat dich vor Augen gehabt. 2000 Jahre ist es her, aber er hat dich genau gesehen. Er hat gesehen, wer du bist und was du tust, wie du lebst. Und er wusste ganz genau, wenn er nicht am Kreuz stirbt, dann wirst du niemals in den Himmel kommen. Du wirst niemals eine Gemeinschaft mit Gott haben. Es war nicht einfach für Jesus. Wir lesen, wie diese Tage waren. Aber er ging ans Kreuz, weil er wusste, was passieren wird, wenn er am Kreuz sterben wird, sein Leben geben wird. Dann hast du die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Heute ist dieser Tag, wo du das tun kannst. Heute ist der Tag, wo du zu Jesus dich wenden kannst und sagen kannst, Jesus Christus, das, was du am Kreuz getan hast, dein Leben gegeben hast, meine Sünden getragen hast, das möchte ich heute annehmen. Ich möchte annehmen und ich möchte heute dein Kind sein. Und dieses Opfer ist mehr wert als alles andere. Alles, was wir je gesehen und gehört haben. Es ist mehr als jedes Geschenk, was du je erhalten hast und erhalten wirst. Nimm das an. Nimm das heute an. Jesus hat es am Kreuz getan, weil er dich liebt. Und jemand sagte, und ich fand dieses Beispiel gut, nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, sondern die Liebe zu dir hat ihn ans Kreuz gebracht und am Kreuz ihn auch gehalten. Möge der Herr Jesus euch segnen. Segnen in dieser Schrift. Möge euch Herr Jesus zum Segen für andere stellen. Amen. Ich möchte für uns oder zu uns beten, für uns beten. Lasst uns aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Jesaja 53, der uns beschreibt, wie du ans Kreuz gehst und für wen du das tust. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Opfer. Ich danke dir, dass du aus Liebe auf diese Welt kamst. Du wusstest, dass du zu deinen kommst, aber sie werden dich nicht annehmen. Jesus, so viel Wunder hast du getan und so viel Wunder tust du immer noch heute. Du sprichst zu jedem einzelnen Menschen. Heute hast du auch gesprochen zu jedem einzelnen Herzen. Herr Jesus, du siehst die Herzen der Menschen, die noch vielleicht hart sind, die noch entfernt sind von dir. Und wir möchten dich bitten, ja, dass dieser Abstand einfach nicht mehr da sein wird. Dass jeder heute sein Herz zerreißen kann vor dir, seine Knie beugen kann vor dir und dein Kind sein kann. Danke dir, Herr Jesus, dass du aus Liebe ans Kreuz gingst und dass wir heute darüber reden dürfen, nicht mit einem Leiden im Herzen, sondern mit einem fröhlichen Herzen, weil du ans Kreuz gegangen bist und auferstanden bist. Du lebst und du möchtest Beziehung mit jedem Menschen zusammen haben, ihm nah sein. Danke dir dafür, Herr Jesus, dass du das am Kreuz vollbracht hast und für jeden bezahlt hast. Und jeder, der heute das annehmen kann, wird Frieden erleben, ein neues Leben erleben, eine Sündenvergebung erleben. Danke dir, Herr Jesus, dafür. Amen.